Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: Papst bei Generalaudienz, Vorname Christ, Nachname Kirche. Fall Meriam, Konflikte in der sudanesischen Führung als Hintergrund und Gewaltwelle im Irak beunruhigt den ganzen Nahen Osten. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Bei der letzten Generalaudienz vor der Sommerpause ging es um einen weiteren Teil der neuen Katechesenreihe zum Thema Kirche. Der Papst begrüßte vorab die Kranken und Behinderten in der Audienzhalle, damit sie nicht auf dem vom Regen genässten Petersplatz gehen mussten. Vor tausenden Pilgern und Besuchern erläuterte der Papst dann in seiner Katechese, was die Zugehörigkeit zur Kirche ausmache.
Wir sind nicht isoliert und wir sind nicht Christen aus individuellen Gründen, also sozusagen jeder für sich. Nein, so ist das nicht. Unsere christliche Identität ist eine Zugehörigkeit. Wir sind Christen, weil wir zur Kirche gehören. Das ist wie ein Familienname. Also unser Vorname lautet, ich bin Christ. Und unser Nachname lautet, ich gehöre zur Kirche.
Es sei eine schöne Geste Gottes, dass er sich selbst nicht als Allmächtiger oder dergleichen beschrieben habe, sondern als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Damit habe Gott dem Mose gezeigt, dass es dem Herrn um ein Bündnis und nicht um Unterwerfung gehe, führte Franziskus aus.
Il cristiano appartiene a un popolo che si chiama Chiesa.
Der Christ ist Teil eines Volkes, das von weit her kommt. Der Christ gehört zu einem Volk, das Kirche heißt. Und erst diese Kirche macht aus jedem von uns einen Christen. Niemand kann von sich aus Christ sein. Es gibt keine Labor-Christen. Wir haben unseren Glauben von unseren Eltern bekommen, von unseren Vorfahren. Ich selber kann mich noch gut an das erste Gesicht erinnern, das mir den Katechismus erläuterte. Es war eine Nonne. Sie ist jetzt im Himmel und dort sicherlich eine Heilige. Ich danke Gott immer dafür, dass er sie mir geschickt hat.
Io ricordo tanto sempre il volto della suora che mi ha insegnato il catechismo.
Den gemeinsamen Weg könne man nur zusammen mit anderen Mitmenschen gehen, fuhr Franziskus fort.
Nella Chiesa non esiste il fai da te.
Die Kirche ist kein Selbstbedienungsladen, es gibt keine Einzelkämpfer. Wie oft hat Papst Benedikt die Kirche als ein Wir beschrieben? Manchmal hört man aber einige sagen, ich glaube an Gott, an Jesus, aber die Kirche interessiert mich nicht. Das geht nicht. Es ist eine gefährliche Versuchung, zu glauben, dass man außerhalb der Gemeinschaft der Kirche eine Beziehung zu Gott aufbauen könnte. Wie schon der große Paul VI. Sagte, das ist eine absurde Dichotomie.
Sono, come diceva il grande Paolo VI, Dichotomie assurde.
Der Papst wird die Katechesenreihe ab dem 6. August wieder aufnehmen. Bis dahin finden keine Generalaudienzen statt. Die Kurznachrichten mit Nina Özelt.
Vatikan. Der Vatikan wird den Erneuerungsprozess der Legionäre Christi mit einem externen Assistenten begleiten. Das bestätigte Vatikansprecher Pater Federico Lombardi an diesem Mittwoch. Der Generaldirektor der Ordensgemeinschaft, Eduardo Robles Gil, hatte bereits am Montag in einem Videointerview bekannt gegeben, dass es einen solchen Assistenten geben werde. Der neue Beauftragte des Vatikans werde den Neuaufbau der Gemeinschaft unterstützen, ohne aber in die Belange des Ordens einzugreifen, bestätigte Lombardi in der Erklärung von diesem Mittwoch. Näheres dazu wird offenbar Anfang Juli bekannt gegeben. Am 3. Juli werde eine Vatikan-Delegation den Zentralsitz der Ordensgemeinschaft besuchen. Die Visite des Präfekten und Sekretärs der Vatikanischen Ordenskongregation, Kardinal João Brás de Avis, und von Erzbischof José Rodrigues Caballo sei ein Zeichen brüderlicher Nähe, so Lombardi. Das Zweite Vatikanische Konzil stellt keinen Bruch in der Kirchengeschichte dar. Davon ist Papst Franziskus überzeugt. Im Gespräch mit Vertretern des konservativ orientierten Immaculata Franziskanerordens habe der Papst darauf hingewiesen, dass er die Meinung seines Vorgängers Benedikt XVI. Teile. Die Hermeneutik des Konzils vor 50 Jahren sei heute noch wichtig. Gleichzeitig würdigte Papst Franziskus das Motu Proprio Summorum Pontificum von 2007, das die Feier im außerordentlichen Ritus erlaubt. Das Gespräch mit den Immaculata Franziskanern in der Casa Santa Marta fand bereits am 10. Juni statt. Es wurde jedoch erst Anfang der Woche bekannt. Vatikansprecher Federico Lombardi bestätigte an diesem Mittwoch, dass das Treffen stattgefunden habe. Der Vatikan hat mit Argentinien ein Abkommen zum gemeinsamen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung geschlossen. Das teilte der vatikanische Pressesaal am Dienstag mit. Man hoffe auf eine für beide Seiten ertragreiche Zusammenarbeit mit Argentinien, sagte René Brühlhardt, der aus der Schweiz stammende Leiter der vatikanischen Finanzaufsichtsbehörde AIF.
Hintergrund des Hin und Her im Fall Meriam Jaya Ibrahim Ishak ist ein Konflikt in der sudanesischen Führung. Das ist die Einschätzung des Fachmanns für den Nahen Osten und für islamisches Recht bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte IGFM, Max Klingenberg. Am Montagnachmittag war noch über die Freilassung der orthodoxen Christin aus der Todeszelle berichtet worden. Einen Tag später ging die Nachricht ihrer Wiederfestnahme durch die internationalen Medien. Droht der Frau damit wieder der Tod? Meriam war nach ihrer ersten Festnahme zum Tode verurteilt worden, weil sie als Tochter eines muslimischen Vaters einen Christen geheiratet hatte. Klingenberg erklärt die dramatische Entwicklung im Gespräch mit Radio Vatikan so.
Hintergrund davon wird ein Konflikt sein innerhalb der sudanesischen Führung. Auf der einen Seite möchten sie dieses Urteil vollstrecken, denn sie halten es für richtig. Abfall vom Islam ist nach Auffassung dieser Leute ein todeswürdiges Verbrechen. Und sie wollen sie nicht laufen lassen, sie wollen sie nicht freilassen, obwohl das völkerrechtlich das Einzige wäre, was zulässig ist. Der Sudan hat völkerrechtliche Verträge unterschrieben und bricht sie permanent mit dem Verweis auf islamisches Recht. Ist das aus der PR-Sicht für die sudanesische Regierung natürlich ein Desaster, weil offensichtlich ist, dass der Sudan eigentlich genauso weitermachen wollte wie bisher.
Ishak war im christlich-orthodoxen Glauben erzogen worden, wird aber von sudanesischen Behörden wegen ihres muslimischen Vaters als Muslimin betrachtet. Das Todesurteil gegen die Frau sei nicht willkürlich, sondern auf Grundlage des islamischen Rechtes ausgesprochen worden, erläutert Klingenberg. Dass die Christin kurzzeitig freigelassen wurde, ist wohl dem großen internationalen Druck zuzuschreiben, den der Fall weltweit auslöste. Dieser Druck müsste nun aufrechterhalten werden, so Klingenberg.
Die IGFM ist überzeugt, dass wenn der Druck weiter so stark aufrechterhalten wird, Miriam und ihr Mann und ihre Kinder tatsächlich freigelassen werden und auch ausreisen dürfen. Vorausgesetzt, der Druck bleibt so intensiv. Was sich aber in absehbarer Zeit nicht ohne weiteres ändern wird, ist das Grundproblem. Das Grundproblem ist überhaupt nicht berührt. Die eigentliche Tragik liegt darin, dass die Welt auf das Schicksal eines Menschen schaut. Es ist gut, dass die Welt hinschaut, aber sie übersieht dabei das tiefer liegende Problem, nämlich dass mit dem Verweis auf religiöses Recht, auf die Scharia, Menschenrechte einfach außer Kraft gesetzt werden und gebrochen werden.
Die Scharia, also das religiöse Gesetz des Islam, gilt im ganzen Sudan als bestimmendes Regelwerk, so der Experte. Fälle wie der Christin Ishak seien weltweit kein Einzelfall.
Das passiert nicht nur im Sudan, das passiert in vielen Ländern, auch in Ländern, die Alliierte des Westens sind. Zum Beispiel in Saudi-Arabien, zum Beispiel in Pakistan. Urteile wie gegen Mariam sind im Sudan und in vielen anderen Ländern jederzeit möglich. Das muss sich ändern. Die IGFM ist überzeugt, dass westlichen Staaten, Deutschland und die Europäische Union, vehement Vertragserfüllung von diesen Staaten einfordern müssen. Das ist keine Spielerei. Menschenrechte sind festgelegt worden in zwischenstaatlichen Verträgen.
Seit Meriam Jaya Ibrahim Ishak am Dienstag zusammen mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern am Flughafen von Khartoum festgenommen wurde, steht wieder völlig offen, wie es für sie und ihre Familie weitergeht. Dem Kampf für ihre Freilassung sollten sich international nicht nur Regierungen, sondern auch Bürger einsetzen, appelliert Klingenberg im Interview mit Radio Vatikan.
Es ist scheinbar so, dass normale Radiohörer machtlos sind, Aber wenn es eine ausreichende Zahl von Briefen oder von Anrufen oder von Unterschriften bei Unterschriftenlisten und Petitionsaktionen gibt, dann wird das wahrgenommen, auch von menschenrechtsverletzenden Regimen wie zum Beispiel dem Sudan. Und solange dieser Druck aufrechterhalten bleibt, so lange gibt es Hoffnung für diese konkreten Fälle, aber auch für weitere Fälle.
Deutschland. Annette Schavan will als neue deutsche Vatikanbotschafterin kirchliche Fragen nicht in den Mittelpunkt ihrer künftigen Arbeit stellen. Das sagte sie der neuen Ausgabe der in Bonn erscheinenden Zeitbeilage Christ und Welt. Schavan wird am 1. Juli ihr Amt antreten. Hätte sie sich für kirchliche Fragen primär interessiert, dann hätte sie sich um die Präsidentschaft beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken beworben, sagte Schavan. Als Bundesforschungsministerin von 2005 bis 2013 hatte die katholische Theologin die Errichtung islamischer Lehrstühle an den Universitäten durchgesetzt. 2013 trat sie zurück, nachdem Plagiatsvorwürfe im Blick auf ihre Promotionsarbeit auftauchten. Die traditionelle Familie ist lebendiger denn je. Das sagte der ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf, Erzbischof Silvano Maria Tomasi. Er sprach anlässlich der 26. Versammlung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen. In seinem Redebeitrag sagte Tomasi, dass es in jüngster Vergangenheit viele Kräfte gegeben habe, die die Familie als eine Reliquie aus vergangenen Zeiten betrachtet hätten und dementsprechend das Familienmodell zerstören wollten, weil es ihrer Ansicht nach eine Hürde für die Entwicklung des Individualismus sei.
Die Gewaltwelle im Irak beunruhigt die gesamte Region. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Berater der Apostolischen Nunziatur in Beirut, Chaim Mendes. Auch im Libanon spüre man den Druck, den die Islamistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien, kurz ISIS, im Irak produziere, so Mendes. Im Libanon leben bereits über 1 Million Flüchtlinge aus dem Krisenland Syrien. Nun befürchten viele, dass auch etliche Tausende Iraker dazustoßen werden.
Wir dürfen nicht übersehen, der Libanon ist ein kleines Land. Die Wirtschaft würde bei weiteren Flüchtlingsströmen komplett zusammenbrechen. Die Libanesen sind ein großherziges und offenes Volk, doch sie sind auch sehr enttäuscht, dass der Westen zu wenig für Flüchtlinge aus Krisengebieten im Nahen Osten tut.
Seit Beginn der Offensive der Dschihadisten im Irak sind laut UNO-Angaben mehr als 1.000 Menschen getötet worden. Die Strategie der ISIS-Kämpfer sei nicht mehr wie bei Al-Qaida, mit Terror die Menschen anzugreifen, sondern mit einem offenen Krieg. Deshalb sei die Angst auch außerhalb des Irak groß, so Mendes.
Sicher ist die Angst vor allem im Irak groß. Die Gruppe ISIS ist sehr radikal und gewalttätig. Aber es ist leider durchaus vorstellbar, dass die Gruppe nicht nur den Irak und Syrien terrorisiert, sondern auch bis in den Libanon vordringen will. Vor allem Syrien ist ein Pulverfass, das weiter explodieren könnte. Und das wäre für den gesamten Nahen Osten ein Problem.
Auch die UNO ist beunruhigt. Der Sprecher des Hohen Kommissars für Menschenrechte, Robert Colwell, warf der ISIS vor, Gegner grausam misshandelt, gefangene Soldaten und Polizisten erschossen und Menschen aufgrund ihrer Religion und Ethnie angegriffen zu haben.
Die Vatikanzeitung prangert Organhandel als schreckliche kriminelle Tat an. In einem Leitartikel von diesem Mittwoch verweist das Blatt auf die häufige Praxis, damit Organen von Migrantenkindern zu handeln. Es sei beschämend und nicht hinnehmbar, dass ältere Leute Organe von jungen Migranten kaufen würden, schreibt die Historikerin und Journalistin Lucetta Scarafia in dem Beitrag. Unter dem Hashtag Help African Albinos hat Papst Franziskus eine neue Twitter-Kampagne gestartet. Es geht um die Sensibilisierung für die Lage von Afrikanern, die mit Albinismus leben. Albinos gelten auf dem afrikanischen Kontinent häufig als Unglücksbringer und werden zum Teil verfolgt und aus der Gesellschaft ausgegrenzt.
Eigentlich hat Haiti, das wohl ärmste Land der westlichen Hemisphäre, schon Probleme genug. Armut, Kriminalität, die Folgen des verheerenden Erdbebens vor 4 Jahren, das über 200.000 Todesopfer forderte. Aber in den letzten Monaten kam zu allem Überfluss noch eine schwere politische Krise hinzu. Diese konnte jetzt gelöst werden, mit der Vereinbarung, im Oktober Wahlen abzuhalten.
Der Mann, der diese Lösung mit den streitenden Parteien ausgehandelt hat, ist der neue Kardinal von Haiti, Chibli Longlois. Papst Franziskus hatte ihn zur allgemeinen Überraschung im letzten Februar in seinen Kardinalssenat aufgenommen. Über die Lage in Haiti sagte Longlois zu Radio Vatikan: In sozialer Hinsicht haben die Menschen unglaubliche Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Viele Familien leiden und machen große Härten durch. Das macht die Verantwortung der Regierenden und der Behörden umso größer. Sie sollten eigentlich alles tun, um dem Land aus dieser Lage herauszuhelfen. Massendemonstrationen in der Hauptstadt Port-au-Prince haben in den letzten Monaten immer wieder den Rücktritt von Präsident Michel Martelly gefordert. Sie werfen ihm vor, Hilfsgelder für den Wiederaufbau verschleudert zu haben. Einige Male trieben Sicherheitskräfte die Demonstranten mit Gewalt auseinander. Die Kirche kann sich nicht an die Stelle der Politik setzen, aber sie muss damit umgehen, dass kaum eine Institution auf Haiti so viel Vertrauen in der Bevölkerung genießt wie sie. Natürlich ist die Kirche überall im Land präsent, von den Pfarreien bis hin auf die Ebene der Caritas, der Schulen, des Engagements für Gerechtigkeit und Frieden. Wir stehen an allen Fronten. Und natürlich engagieren wir uns auch bei den politischen Akteuren. So konnten wir jetzt mithelfen, dass sie sich mal an einen Tisch setzen und sich eine gemeinsame Lösung für die politische Krise ausdenken. Wahlen sind jetzt nötig in unserem Land und uns allen liegt sehr daran, jetzt keine Dauerkrise zu bekommen. Die Kirche steht also im Dienst der Gesellschaft, im Dienst der Behörden, damit man wirklich mithelfen kann, das Leben der ganzen Gesellschaft zu verändern. Der Kardinal betont, dass die Kirche sich nach dem Erreichen der politischen Übereinkunft nicht zurückzieht, sondern die Umsetzung begleiten und auch überwachen will. Er weiß, dass viele weiter unzufrieden sind mit dem Erreichten. Oppositionspolitiker hatten mehr erhofft. Viele Haitianer fordern immer noch den sofortigen Rücktritt von Präsident Martelly. 4 Jahre nach dem Erdbeben gäbe es noch unglaublich viel wieder aufzubauen, so der Kardinal. Wir haben noch nicht eine einzige Kirche in der Hauptstadt wieder aufgebaut in diesen Jahren. Immer noch werden Untersuchungen gemacht und Mittel organisiert. Dabei müssten nicht nur Kirchen, sondern auch Pfarrhäuser und Schulen wieder erstehen. Wichtiger ist aber noch, dass sich die wirtschaftliche Lage so vieler Familien nach dem Erdbeben noch verschlimmert hat. Die wirtschaftliche Lage Haitis hat sich verschlechtert. Wir tun als Kirche, was wir können, aber wir haben natürlich nur sehr begrenzte Mittel. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.